Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ausgezockt, Sucht ungefiltert. Das ist der Podcast, in dem wir mit betroffenen Personen über die Thematik Glücksspielsucht sprechen. Ich sitze hier wieder mit Ingo und ich sitze hier wieder mit Nicole. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie sich die ganze Glücksspielthematik bei Nicole zugespitzt hat. Es gab erste Offenbarungen gegenüber Ingo, 2 Jahre bevor dann der Schlussstrich, sage ich jetzt mal, gefunden wurde. Es gab Versuche der Verantwortungsklärung, am Ende der Folge auch eine Auseinandersetzung will ich gar nicht sagen, aber einen Austausch darüber, wie die unterschiedlichen Perspektiven zum Thema Schuld, Verantwortung eigentlich damals auch so waren. Wirklich super spannend. Hört da gerne rein. Wir wollen in dieser Folge jetzt in die Richtung gucken, wie hat sich das Ganze dann innerhalb dieser 2 Jahren zum Ende hin nochmal drastischer zugespitzt und wie hat es dann eigentlich geklappt, Hilfe zu suchen und Hilfe zu finden? Und zwar wie immer aus der Perspektive von euch beiden. Ingo, dem Angehörigen von Nicole, dem Partner, und Nicole, der Person, die selbst die Problematik Glücksspielsucht hat und hatte. Bevor wir starten, eine kurze Vorbemerkung. In dieser Folge sprechen unsere Gesprächspartner über Suizidgedanken. Das bedeutet, es kann um sehr belastende und sensible Themen gehen. Wenn solche Inhalte für euch emotional schwierig zu bewältigen sein könnten oder ihr selber gerade in einer schwierigen Situation seid, dann ist für uns wichtig zu betonen, es gibt Unterstützungsangebote, an die ihr euch wenden könnt. Zum Beispiel ist das die Telefonseelsorge, die erreicht ihr in Deutschland unter der 0800 3x die 1 0 3x die 1 oder unter der 0800 3x die 1 0 3x die 2. Es gibt lokale Beratungseinrichtungen zum Thema und natürlich auch die Suchtberatungsstellen, an die ihr euch wenden könnt. Falls ihr also das Gefühl habt, ihr braucht sofort Hilfe, dann wendet euch bitte an vertraute Personen oder an das professionelle Hilfsangebot. Hi ihr beiden, schön, dass ihr wieder da seid. Möchtet ihr direkt nahtlos quasi ansetzen? Wie ging es weiter in der Phase?
In der nassen Phase, in deiner ganz nassen Phase. Beziehungsmäßig ganz wenig bis gar nicht.
Also kein...
Würde ich mal sagen. Mhm. Weil du natürlich alles irgendwo in Frage stellst. Ne? So, dieses Vertrauen ist weg und du fühlst dich irgendwie bei allen möglichen Sachen belogen und du hinterfragst halt alles auch irgendwo, ne? Was sie jetzt irgendwie alleine macht oder so. Wenn sie einkaufen fährt, guckst du auf die Uhr und also ein Blödsinn.
Das große Fragezeichen ist immer und der Zweifel ist immer im Hinterkopf. Zockt sie nicht vielleicht gerade?
Nein, die Frage stellst du dir eigentlich gar nicht. Das ist ja das Perfide oder das ganz Schlimme daran. Du weißt, dass das so ist.
Du gehst davon aus.
Es muss gar nicht so sein. Du gehst davon aus. Ja. Du gehst davon aus, dass du eigentlich tagtäglich irgendwo in irgendwelchen Facetten belogen wirst. Das ist das Schlimme daran.
Das heißt, ausgelöst von dieser ersten Situation, Nicole, du öffnest dich, du erzählst davon. Ab diesem Zeitpunkt ist für dich eigentlich immer die Annahme,
Das
schwingt immer mit. Mhm. Das hat im Grunde zu so einem Bruch auch gesorgt in der Wahrnehmung des Gegenüber wahrscheinlich, dass diese Wahrnehmung total gekippt ist über den Zeitpunkt.
Genau, ja. Mhm. Ja, und Beziehung findet dann halt auch kaum noch statt eigentlich so. Ne?
Mhm. Weil wenn Vertrauen nicht mehr richtig da ist, dann kann man sich da auch nicht fallen lassen. Dann
genau, man ist ein gutes Team, man funktioniert zusammen im Alltag.
Auf organisatorischer Ebene, nehme ich an. Ja, genau. Mit Kindern, was gemacht werden muss, wird gemacht.
Ja.
Mhm. Aber so diese tiefere Ebene, sich verbunden zu fühlen, oder wie würdet ihr das ausdrücken? Und wie sind da vielleicht eure Wahrnehmungen auch unterschiedlich? Ingo, du sagst es ja gerade, wie es bei dir ist, ja?
Ja, ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, also so ein, ich sag mal, Aufgeben oder Weggehen, was ja dann in dem Moment meine Gesundung gewesen wäre, schlagartig, die war für mich keine Option.
Mhm.
So.
Hättest du es dir damals manchmal gewünscht, das zu können, das einfach hinter dir zu lassen, sage ich mal?
Ach, so ein Gedanke kommt sicherlich dann mal auf, ne? Gerade so in der Wut. So, wenn du dann gerade mal wütend bist über irgendwas, das muss gar nicht unbedingt über die Glücksspielsucht sein. Das können auch Alltagssituationen sein, ne? Weil diese Belastung, die geht ja überall hin. Die geht ja auch in das Zwischenmenschliche. Da reicht dann schon irgendwo, dass, keine Ahnung, ein Glas nicht weggeräumt worden ist oder sonst irgendwas. Und dann wirst du wütend. Du wirst auch ziemlich depressiv in dieser Zeit, so, ne?
Mhm.
Dir geht es dann wirklich nicht gut.
Hm.
Und dadurch wird man, hast du viel mit zu kämpfen dann.
Und man wird so ganz, ich sag mal, sensibel für alle Situationen, die da sind, für alle auch kleinen Konflikte, die vielleicht unabhängig von so einer Glücksspielproblematik sind.
Genau, genau. Und in solchen Situationen kommst du dann halt mal auf die Idee und denkst dir dann so, ey, weißt du was, ihr könnt mich doch mal alle mal an die Füße fassen. So, ne? Aber eigentlich willst du das gar nicht.
Das war für dich klar, so hast du es ja auch beschrieben. Ne? Mhm. Weggehen ist keine Option. Und gleichzeitig
Die Hilflosigkeit, die schwingt halt immer mit, ne?
Die bleibt ja, ne? Die löst sich ja nicht auf.
Genau.
Aber genau in dieser Situation, wo du auch sagst, es schwingt die, also das macht einen quasi ein wenig depressiv. Man kommt in so eine depressive Verstummung, in so eine depressive Phase. All das, was du gerade vorher beschrieben hast, hast du als Angehöriger da in dem Moment die Möglichkeit, mit dem Betroffenen zu sprechen? Oder machst du das alles mit dir selber aus, weil das Vertrauen halt eben fehlt?
Das machst du viel mit dir selber aus, ja. Ja, weil du kannst ja eigentlich alles das, was du, wenn du dann anfängst zu reden oder was, dann hast du auch die Angst, die schwingt immer mit, dass das, dass du damit deinem Gegenüber halt eine Waffe in die Hand drückst, um weitere Lügen aufzubauen. Ob das nun Sinn macht oder ob das keinen Sinn macht, aber das ist was, was auf jeden Fall da ist.
Weitere Lügen aufbaust, schwingt dann nicht auch ein bisschen die Angst mit, wenn bei dem, was jetzt alles ist, ich meinen Partner damit noch belaste, was das für mich für Ängste auslöst oder auch wenn ich ihn jetzt mit meiner Wut konfrontiere, dass das ein Auslöser dafür ist, dass er wieder zocken geht?
Nein, was mich betrifft nicht, nein. Da ist die Wut einfach viel zu groß.
Sehr gut, finde ich toll, dass wir da auch wieder die Riesenunterschiede haben zwischen Mann und Frau, weil die Frauen, so war es bei mir zumindest, dass ich auch in der Wut oder so...
Moment, entschuldige, dass ich unterbreche. Die Wut über die Hilflosigkeit, nicht die Wut des Gegenübers. Weil dir ist ja schon als, ich sag mal, als logisch denkender Mensch irgendwo bewusst, dass wir hier ein Problem haben, was eine Krankheit ist.
Und, ist das die ganze Zeit so klar?
Ja, für
hast
mich
du,
ja.
Hast du nicht irgendwann in meine Richtung gedacht, irgendwie, sie soll das einfach lassen oder sie soll damit einfach aufhören oder das kann doch nicht so schwer sein, dass sie das nicht tut? Herzlichen Glückwunsch, dann bist du.
Nee, also das war mir von vornherein klar, dass wir da ein Problem haben, was wir so alleine nicht schultern können, dass es dabei um eine Krankheit geht. Da habe ich vielleicht einen Vorsprung bei einigen Menschen, also einen Verständnisvorsprung, das macht wohl sein. Aber das war eigentlich immer irgendwo da. Deswegen richtet sich diese Wut nicht gegen die Person, sondern einfach gegen diese Machtlosigkeit. Du bist so hilflos.
Ich glaube auch, dass du da vielleicht in einer gewissen Weise einen Vorsprung hattest oder aber einfach eine andere Wahrnehmung. Und ich möchte nochmal auf dieses Thema Männlichkeit, Weiblichkeit zurückkommen. Ich glaube, dass das in der Praxis ganz häufig so aussieht, dass Frauen, und sind ja auch, haben wir schon besprochen, in den häufigeren Fällen die Angehörigen, ne? Weil die meisten, zumindest im Hellfeld sozusagen, die zocken, sind eben die Männer und dann sind häufig in heterosexuellen Partnerschaften halt die Frauen die Angehörigen. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es natürlich diese Dynamik der Verantwortungsübernahme auch andersherum. Also es ist natürlich eine totale Typfrage und du, Ingo, bist vielleicht nicht der Typ dafür gewesen, zu sagen, ist das jetzt nicht doch meine Schuld, sondern hattest da eine andere Haltung letztendlich. Aber ich glaube, das ist einfach super individuell und letztendlich kann es sicherlich auch Männer da draußen geben, die genau das tun, ne? Die dann sagen, naja, wenn ich doch nur jetzt was mache, ich übernehme die Verantwortung, ich übernehme das jetzt, damit sich da was verändert und ich finde schon den richtigen Hebel. Ich glaube, das gibt es auch, nur es ist halt wie bei so vielen Fällen und deswegen seid ihr beide super spannend als individuelle Fälle ja auch, von denen man ganz viel ableiten kann, glaube ich, und wo sich ganz viele Personen angesprochen fühlen und gleichzeitig gibt es so viele wahrscheinlich Beziehungstypen, Dynamiken, individuelle Personen, bei denen es vielleicht dann irgendwie anders aussieht. Das war mir wichtig, nochmal als Einwurf zu geben, aber wahrscheinlich widersprechen wir uns da auch gar nicht, ne?
Überhaupt nicht, weil jede Sucht, also jede Krankheitsgeschichte ist eine andere, auch wenn wir über die gleiche Krankheit sprechen. Und der Angehörige ist ja, ob er will oder nicht, quasi mit in diesem Krankheitssystem dann gerade drinne, solange er sich nicht trennt. Und somit ist auch jede Angehörigengeschichte eine ganz eigene. Was ich aus der Selbsthilfe aber über die ganzen Jahre wirklich mitbringen durfte und erlernen durfte, ist, dass all unsere Geschichten sich wirklich sehr, sehr, sehr ähneln. Was natürlich, deswegen sind wir trotzdem jeder ein unterschiedliches Individuum. Und mir ging es nur darum, wir haben hier den tollen Fall und ich bin da, das möchte ich an dieser Stelle einmal klarstellen, so unsagbar dankbar drum, um diese Reise, die du mit mir auch hierher gemacht hast, für den Podcast, und dass du dich als Angehöriger dafür öffnest und den Mut hast, das hier zu tun. Da ziehe ich meinen Hut vor und bin unsagbar stolz auf dich, dass du das machst. Ich möchte nur auch den Frauen da draußen mitgeben, die meistens als erstes aktiv werden, wenn sie merken, dass da ein Problem ist, die dann anfangen zu suchen irgendwie und zu gucken, wie kann ich meinem Partner denn jetzt helfen oder wie kann ich da jetzt gerade irgendwas machen und dann vielleicht diesen Podcast hören.
Voll.
Dass all ihre Gefühle, die sie in dem Moment haben, das Bedürfnis von ich regel das jetzt alles und so, ein ganz normaler Impuls ist. Und dass Ingo und ich uns in der Angehörigengeschichte, die ich ja nun mal auch leider einfach mitbringe, so derart unterscheiden und ich meinen Hut davor ziehe, wie toll Ingo das gemacht hat. Das ist nicht weniger anstrengend, das ist nicht weniger schlimm.
Ja, klar.
Ingo hat nicht weniger dadurch gelitten in irgendeiner Art und Weise, weil es immer eine absolute Vollkatastrophe ist. Mir ist nur dahingehend eben wichtig gewesen, den Damen zu sagen, wenn die das jetzt als Angehörige hören, Ingo ist ein tolles Paradebeispiel dafür, wie man es machen sollte.
Voll.
Aber macht euch keine Gedanken, wenn es bei euch gänzlich anders gelaufen ist. Auch das ist die Norm.
Ja, voll. Und das ist ja letztendlich das Gefühl, für einen geliebten Menschen irgendwie da auch da sein zu wollen und manchmal auch dann Verantwortung zu übernehmen, ist ja was total Menschliches, ne? Also alle, die das hören und sich da wiederfinden, egal ob Männlein oder Weiblein, ist ja letztendlich auch wurscht. Denen sei das auf jeden Fall nochmal gesagt. Danke auch nochmal für den Einschub, Nicole. Finde ich auch wirklich super wichtig, ne? Und das zeigt ja auch nochmal, du hast es gerade auch nochmal hervorgehoben, diese Belastungssituation, die sieht bei jedem anders aus. Und jeder geht damit auch andersrum, aber die ist ja da. Deswegen auch jetzt nochmal als Einschub mitten im Podcast, wenn ihr da ein Thema habt als angehörige Person und ihr wisst nicht weiter oder ihr seid auch einfach nur gestresst mit der Situation, dann sprecht das Hilfesystem an, holt euch Hilfe, holt euch Unterstützung. Da habt ihr auf jeden Fall ein gutes Recht zu und da seid ihr gut angedockt, wenn ihr euch bei uns meldet oder bei Beratungsstellen vor Ort. Aber zum Hilfesystem, da kommen wir ja garantiert gleich auch noch ein bisschen. Wir sind jetzt, wie gesagt, ja gerade in dieser Situation, ne, es ist das erste Mal offen geworden, dann wurde es irgendwie noch mal intensiver. Was ist denn so der Peak eigentlich? Also was ist so, gibt's das bei euch beiden vielleicht auch unterschiedliche Wahrnehmungen dazu? Wo ist das Schiff dann endgültig auf den Eisberg aufgelaufen?
Für mich ist es der Tag, als ich das letzte Mal gezockt habe, das war für mich par excellence. Es hatte sich über Wochen schon ein bisschen aufgebaut, wo ich möchte es mal so beschreiben. In der nassen Zockerphase bist du nicht in der Lage, irgendwelche Sozialkompetenzen zu haben. Somit hast du auch nicht mehr wirklich soziale Kontakte. Das heißt, du hast keine Freundschaften mehr, mit denen du dich austauscht, weil du so in deiner Krankheit gefangen bist. Du gehst zu keinen Geburtstagen mehr, weil A, könntest du da Leuten begegnen, denen du irgendeine Geschichte erzählt hast, oder B, du hast gar nicht das Geld für ein Geburtstagsgeschenk. Das heißt, du fühlst dich unsagbar einsam. Dann, weil du dir auch ein bisschen selber leid tust in deiner Krankheitsgeschichte, fühlst du dich von deinem Partner auch überhaupt nicht gesehen. Wichtig nochmal zu betonen, das ist dann eine reine Selbstgefühlslage und hat wenig mit der Realität zu tun. Du fühlst dich nicht gesehen, du fühlst dich nicht geliebt, du fühlst dich nicht wertgeschätzt, du fühlst dich ja selber nichts wert, weil du dich selber vollkommen klein machst, weil du dich so sehr schämst für das, was du da angerichtet hast. Und umso größer der Schuldenberg wird und umso enger die Schnalle wird um den Hals, die sich zuzieht, weil du Schulden gemacht hast oder weil du so viel gelogen hast und weil du auch nicht nur deinen Partner, sondern auch die engsten Leute um dich um zu ständig und immer angelogen hast, um weiter zu zocken. Du fühlst dich als der einsamste Mensch der Welt. Und womit können Spieler überhaupt nicht umgehen? Ach ja, mit Gefühlen. Das heißt immer, umso schlimmer diese Gefühle werden, egal ob positiv oder negativ, musst du die ja irgendwie wegdrängen. Und dein Mechanismus, Gefühle wegzudrängen, ist der Spielautomat.
Das ist die Bewältigungsstrategie.
Das ist die Bewältigungsstrategie, die du dir da ja leider, ich sag mal, antrainiert hast, erlernt hast, weil dann hält dein Kopf die Fresse. Und dann sind auch diese ganzen Negativgefühle nicht da. Dann ist der ganze Druck von außen nicht da, den du dir zu 90% selber machst. Dann ist Ruhe. Und diese Ruhe, umso schlimmer deine Situation wird, umso mehr willst du diese Ruhe haben.
Klar,
und umso höher wird dein Einsatz und umso länger werden deine Spielhallenaufenthalte, umso schneller wird die Taktung, die du da bist, umso mehr Geld brauchst du.
Das ist ja im Grunde das Perfide an der ganzen Sache, ne? Diese Bewältigungsstrategie, die kurzfristig hilft, total logisch, je mehr Stress und Druck und Scham und Schuld dann da ist, desto höher das Verlangen, desto höher die Notwendigkeit, das zu bewältigen. Also kurzfristig funktioniert es auch, nur natürlich als ja auch quasi Wurzel allen Übels. Das Verhalten macht natürlich im Endeffekt alles dann nur noch schlimmer.
Das ist ja das, was ein Teufelskreis ist, den seinesgleichen sucht. Also jede Sucht birgt das mit sich, keine Frage. Ja. Das, was das Gemeine an der Glücksspielsucht ist, dass dein Suchtmittel das Geld ist. Mhm. Und das so existenziell wichtig ist, dass du an einem Nachmittag eine ganze Familienexistenz verzocken kannst, ohne mit der Wimper zu zucken. Und das ist der absolute Horror, denn was wir vielleicht noch mal ganz kurz als Sidekick hier auch eben mit ansprechen könnten. Ingo hat ja leider nicht alleine unter meiner Geschichte gelitten. Mhm. Ich habe einen heute 18-jährigen Sohn. Das heißt, wenn man weiß, dass ich 8 Jahre spielfrei bin, der hat also von seinem 6. bis zu seinem 10. Lebensjahr eine vollkommen nasse, zockende Mutter gehabt, die sich einen Scheißdreck darum gekümmert hat, wie es ihm geht. Mhm. Ich habe eine so aufopfernde, liebevolle, tolle Mutter, die immer für uns, für mich da war und nur das Beste wollte, die ist an meiner Spielsucht fast zerbrochen. Die hat mich 3 Mal aus der Spielhalle geholt. Es ist nicht nur ein Angehöriger, der auf einen Spieler kommt, sondern auf einen Spieler, sagt man ja, im Durchschnitt kommen 4 bis 5 Angehörige, die darunter richtig, richtig leiden. Und somit wird der Druck nachher, umso mehr du Scheiße baust, so nenne ich das jetzt mal, in deiner Suchtgeschichte, wird der Druck immer schlimmer und die Einsätze werden höher, weil du ja auch immer noch einen Hauch von der Hoffnung hast, mal irgendwie mit dem großen Gewinn da rauszugehen, um Dinge irgendwie mal wieder auszubügeln. Mhm. Es ist also nicht nur die Zeit, die länger wird, die du da verbringst. Es ist vor allen Dingen auch das Geld, was immer noch mehr wird. Und dein Dopaminspiegel braucht ja auch höhere Einsätze, mehr Kick. Wenn es sich jetzt eine ganze Zeit lang daran gewöhnt hat, wie es vorher war, reicht das halt leider nicht mehr aus. Das ist die gemeine Spirale der Sucht, aber umso schlimmer wurde es. Und mein Peak war für mich am 10.05.2018 erreicht. Es war Vatertag, also eigentlich ein Tag, auf den ich auch immer sehr viel Wert gelegt habe, in Form von schönes Frühstück machen, eine Kleinigkeit vorher eigentlich irgendwie mit meinem Sohn für Ingo basteln und für Tjags leiblichen Papa fertig machen und den Tag schön zu gestalten, wenn Ingo nicht irgendwie mit Männern auf Tour war oder so. Und das ist aber alles unter der Spielsucht nicht möglich gewesen. Kein Stück. Das war auch nicht wichtig in dem Moment für mich, obwohl mich das eigentlich auszeichnet sonst als Mensch. Und dann habe ich morgens es war ja ein Feiertag, das heißt, die Hallen haben entweder in so Richtung 10 oder 11 erst aufgemacht und dann habe ich morgens um 9 schon einen riesen Streit vom Zaun gebrochen, richtig gewollt, wo da dann so die Vorwürfe kamen wie: Was machst du hier zu Hause eigentlich? Warum bleibt alles an mir hängen? Also den ganzen Beziehungsstress, den man bestimmt irgendwann in 10 Jahren mal hatte, ne? Ich sag ja, die nicht weggepackten Socken.
Die Klassiker,
Socken,
natürlich.
Genau, die gibt's ausgedrückte ja Zahnpastatube, was auch immer. Wirklich gezielt so zurechtgelegt, dass wir uns so gestritten haben, dass ich ja quasi für mich dann die Rechtfertigung hatte, nicht erreichbar zu sein. Dass ich da ja erstmal raus musste und erstmal atmen musste und so quasi mir die Zeit geschaffen habe, dass ich auch wusste, so, es hat jetzt gerade so geknallt, mich wird jetzt gerade keiner anrufen, weil es heißt, die braucht jetzt erstmal einen Moment ihre Ruhe, die muss erstmal runterkochen, so in diese Richtung. Das war morgens um 10 und abends um 18.02 Uhr ging die Spielhallentür auf. Da hatte ich an einem Tag mein gesamtes Gehalt inklusive der Rücklagen, die ich schon wieder versucht hatte, ein bisschen aufzubauen, verzockt. Und um 18.02 Uhr am Abend stand meine Mutter in der Spielhalle, nachdem Ingo sie angerufen hatte und gesagt hat, irgendwas stimmt hier nicht, wir kriegen Nicole schon wieder nicht. Und da war für mich der Punkt erreicht, dass ich wirklich nach Hause gefahren bin. Mama ist hinter mir hergefahren, nur ganz knapp, glaube ich, Hallo gesagt unten und habe mich ziemlich schnell ins Schlafzimmer verkrochen und habe angefangen, mir Hilfe zu suchen.
Nee, das war anders. Es war tatsächlich so, dass wir uns, du wolltest dich mit mir tatsächlich da, du hattest mich angerufen dann und du wolltest dich an irgendeinem neutralen Ort treffen. Wir haben uns dann auf dem Parkplatz getroffen bei Edeka und da hast du mir alles erzählt.
Okay, das habe ich zum Beispiel gänzlich verdrängt, weil das wirklich so, also es war so ein einschneidendes, ich sehe mich nur noch, dass ich sehe mich, was diesen Tag angeht, weil der auch so wegweisend war und so grauenvoll schlimm für mich. Ich sehe mich nur nach oben ins damals war unser Schlafzimmer, nach oben ins Schlafzimmer stapfen, wirklich die Tür zumachen und Dr. Google und YouTube rauf und runter zum Thema Spielsucht. Und wir müssen bedenken, es ist 8 Jahre her, da gab es quasi noch nichts. ein, zwei Reportagen und ein Blog von dem Spielverderber.
So ja, den kenne ich auch, ja.
Und das ist bis heute so mein erster Lebensretter, der gute Mann, zu dem besteht auch heute noch Kontakt. Und der, Zufälle gibt es für mich immer nicht, hatte die Nummer von dem Selbsthilfegruppenleiter aus Bremen. Der kommt selber aus Hamburg, das heißt, auch das ist nicht selbstverständlich gewesen, dass es das da gab.
Nicole, ich unterbreche dich mal kurz, weil jetzt gehst du schon in Richtung Hilfesystem und wie du dich angedockt hast. Lass uns da auf jeden Fall gleich zugehen. Mich würde nur jetzt nämlich noch mal im Vergleich interessieren, wo für dich der Peak war, Ingo. War der Peak quasi schon in dieser Erzählung, du auf dem Schoß, ne, erstes Mal offen machen, kam der in der Zwischenzeit bis zu diesem Vatertagstag? War der auch am Vatertag? Wo war für dich die Spitze des Eisberges erreicht? Oder wie ich eben gesagt habe, wo hat das Schiff den Eisberg dann tatsächlich gerammt? Gibt es für dich so einen Moment? Ja,
das war, den hat Nicole natürlich bestimmt, ne, durch ihr Spielverhalten. Und die hat ja nach wie vor vieles verheimlicht. Und das mit dem Streit, das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber sie hat irgendwann wütend das Haus verlassen. Und ich habe den Tag über, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Eigentlich den Vatertag, den habe ich natürlich nicht bestritten dann. Ich habe irgendwelche Arbeiten gemacht, die irgendwie liegen geblieben sind. Ich weiß gar nicht, ob ich im Garten irgendwas habe ich gebaut, gebastelt, weiß ich nicht mehr. Irgendwie aufgeräumt, Gartenarbeit gemacht, irgend so ein Dödelkram.
War das so deine Form, dass du ein bisschen so damit umzugehen mit so einem Streit?
So ja, aus dieser Wut so ein bisschen runterzukommen auch, ne? So wegen dieser ganzen, ja, teilweise unhaltbaren Vorhaltungen da und irgendwelchen alten Quatsch da wieder rausholen oder was da längst abgefrühstückt ist. Und ja, irgendwie, weiß ich auch nicht, musste ja auch jemand fürs Kind da sein. Ich kann ja nicht einfach abhauen und sagen, denn so, ich gehe jetzt, keine Ahnung, Motorrad fahren oder weiß ich was. So, ne? haut natürlich nicht hin. Und ja, keiner wusste, wo Nicole ist. Und ich weiß gar nicht mehr, ich weiß, das ist schon so lange her. Ich weiß nicht mehr, ob Mutter angerufen hat und fragte nach dir. Und ich sagte, nee, sie ist nicht da und ist nicht erreichbar. Also ich weiß noch nicht, ich habe auch, glaube ich, gar nicht mehr großartig versucht, dir hinterher zu telefonieren. Ich wollte zwischendurch, glaube ich, irgendwas mal wissen. Das Handy war aus. Und da habe ich mir gedacht, fuck you, weil ich genau gewusst habe, was irgendwo irgendwie hingeht. Ich habe mir nur gedacht, mach doch.
Du hast keinen Zugriff, du kannst auch nichts machen, dass ich das da irgendwie
in dem Moment verändert. Nee, das war in dem Moment, das war tatsächlich auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, weißt du was?
Mach doch.
Fass mir an die Füße. Fass mir einfach an die Füße.
Also das war für dich eigentlich auch so ein bisschen, dieser Tag war auch so ein bisschen so.
Ja, einfach auch so aus dem begründet, da morgen schon irgendwie so ein Blödsinn da anzufangen. Was wirklich Blödsinn gewesen ist. Und dann ist sie nicht greifbar, weg oder sowas. Ja, dann musst du deine Reise gehen. Irgendwie, ne? Da habe ich dann komplett losgelassen. Und dann kam halt irgendwann abends der große Knall. Wir müssen mal reden, lass uns mal treffen auf neutralem Grund. Ich habe dir was zu berichten. Habe ich da auf den Parkplatz gefahren, habe mir gedacht, was wohl jetzt irgendwie kommt. War aber auch schon ziemlich durchgeladen.
Und durchgeladen heißt, du warst wütend, angespannt?
Ja.
In Sorge, was war's?
Nö, Sorge nicht. Sie hat sich ja gemeldet. Das heißt also, sie läuft auf ihrem Bein durch die Gegend. Sie kann sich artikulieren. Da kann nicht viel passiert sein. Alles soweit in Ordnung. Klang nur am Telefon ziemlich geknickt. In einer Art, die ich so nicht kannte. Ja, ich war an dem Tag, es ist schon so lange her, ich muss mir das wirklich wieder in Erinnerung rufen. Weil meine Gefühle dahingehend habe ich auch, glaube ich, ziemlich in Decke unter eine Decke gepackt. Irgendwie muss ich irgendwie so ein bisschen wieder rausholen jetzt im Gespräch. Das war so ein bisschen von allem. Also ganz stark Säuernis und was willst du jetzt von mir? Lass mich doch in Ruhe. Das war halt, eigentlich war das bestimmt, dieses, ich muss da jetzt hinfahren und eigentlich will ich überhaupt gar nicht mit dir reden. Du kannst mich eigentlich im Moment komplett an die Füße fassen. Du hast sowieso irgendeinen Mist angestellt. Mhm. Ja, dass der Mist denn so schlimm gewesen ist, habe ich natürlich nicht mitgerechnet.
Was kam raus in dem Gespräch?
Nicole hat gesagt, sie hat alles verzockt. Alles. Konten sind leer, Ersparnisse sind weg.
Und wie viel Geld, wenn ihr es beantworten möchtet, müsst ihr natürlich nicht, von was reden wir da?
Ich kann dir die Endsumme sagen, was wir oder was ich ab dem Tag zurückgezahlt habe. Das sind 30.000 Euro. Mhm. Mhm. Und es ist ja aber nur das, was ich in der Zeit an Schulden aufgenommen habe. Das ist nicht das, was trotzdem ja von Gehalt oder sonstiges, das heißt,
das da bildet das nicht ab, ne?
Klar. Eine Gesamtsumme ist irgendwo so zwischen 60.000 und 70.000.
Ja. Jetzt stehst du da, das wird dir erzählt, du weißt ja im Vorfeld schon, diese Problematik ist da und schon so oft irgendwie hast du gedacht, jetzt ich kann sowieso irgendwie nichts machen irgendwie und jetzt spitzt sich das so zu.
Es gibt sicherlich Menschen, die dann in dem Moment den Impuls hätten, ihrem Gegenüber vielleicht mal irgendwo eine Backpfeife zu verteilen oder so, ganz, ganz schlimm gesagt irgendwo. Diesen Impuls hatte ich überhaupt gar nicht. Gar nicht, nee. Weil da war ich eher bei mir. Mhm. Und habe mir gedacht, natürlich war ich stinkig, war stinkesauer bis oben hin, bis zum Stehkragen. Aber dann kam der Gedanke, ja, wie geht das jetzt weiter? Ich war dann eher relativ schnell in dieser Zielrichtung, ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir haben jetzt im Moment erstmal so die erste Aufgabe irgendwie, wie kriegen wir unseren Kühlschrank voll? Und jetzt müssen wir erstmal eben einmal zur Bank gehen irgendwie und zusehen, dass wir ein Dispo bekommen, damit wir dann halt irgendwo diesen Dispo nutzen können, um erstmal unsere Verbindlichkeiten zu bedienen.
Mhm. Du hast eigentlich recht pragmatisch erstmal gedacht, klar, voller Wut und Ärgernis, aber jetzt geht's darum.
Ja, aber so kommst du aus der Situation halt auch raus, ne? Mhm. Wenn du pragmatisch bist, kommst du aus der Situation raus irgendwo, bevor du da irgendwas machst, was irgendwie überhaupt gar nicht zielführend ist. Und Nicole hat sich dann, wir sind nach Hause, da war auch nicht viel mit in den Armen und da war auch nicht viel mit Tränen oder irgendwie sowas, da war wirklich, also die war am Boden zerstört und hat gemerkt, muss jetzt ein Wendepunkt her. Und dann kamen wir an den Punkt, wo sie sich wirklich im Schlafzimmer oben eingeschlossen hat irgendwie und hat sich einen Laptop gegriffen und hat Hilfsangebote gesucht. Ich habe das im ersten Moment nicht als so schwer gesehen, weil halt so viele Lügen vorher gewesen sind.
Wie meinst du das wirklich mit schwer?
Also du hast ja, ich habe das nicht als echten Versuch gesehen.
Ja, da konntest du noch nicht darauf vertrauen, dass das jetzt dieser Wendepunkt sein soll. Ja, ich
gut, da muss jetzt irgendwas passieren, bevor hier eine Atombombe hochgeht, muss jetzt hier irgendwas passieren. Das kann ein Beschwichtigungsversuch sein oder so. Aber das nahm dann unheimlich schnell Fahrt auf. Und da habe ich dann wieder so ein bisschen das Wesen, das Gesicht meiner Löwin wieder erkannt. Mhm.
Das erste Mal nach 2 Jahren, oder?
Ja, tatsächlich das erste Mal, dass ich sie wiedererkannt habe. Ja. Ja, wirklich.
Ich war ja schließlich ein Geist. Und wenn ihr wisst, was ein Geist ist und was ich damit meine, hört gerne in Folge 1 und 2 rein.
Ja, du warst nicht mehr so da, ne? Du warst nicht mehr das, was dich im Kern eigentlich auch ausmacht. Das ist mir beim Zuhören, also ich muss sagen, berührt mich gerade richtig, der Moment, ne? Also, dass du das auch so sagst und dieses Bild, das du von deiner Partnerin auch hast. Also, und auch zu hören, ne, wie du, Nicole, eigentlich so, ich sag mal, dich selbst gar nicht mehr hattest, ne? Diese krasse Erkenntnis, der Vatertag, ja, das eine, so hätte ich es jetzt rausgehört, das eine ist, dass dieser finanzielle Schaden, der entstanden ist, alles verspielt zu haben, aber eigentlich, wenn du es eben so erzählt hast, hatte ich das Gefühl, eher so dieses, das ist ein wichtiger Tag auch für mich, an dem ich meinem Partner Ingo eine Wertschätzung geben möchte, indem ich irgendwie, und das, so hast du dich auch beschrieben, so siehst du dich als jemand, der tut gern was für andere, das tut dir selber gut und dich da selber so zu verleugnen oder da so gegen dich selber zu handeln, dich nicht mehr wieder zu erkennen und so zugespitzt bewusst einen Streit vom Zaun zu brechen, um zocken zu können. Krass. Also wirklich, wirklich krass. Und wie Hammer, dass Ingo, du das aber dann doch noch sehen konntest, ne? Diesen Anteil von, ich weiß eigentlich, was für eine Person das im Kern ist und deswegen bleibe ich, so sage ich das jetzt mal, so denke ich mir das gerade, deswegen bleibe ich auch da, weil ich weiß doch, was das für ein Mensch ist und das das hat sich am Ende gezeigt und bewahrheitet und wow, also krass.
Ja, dieser Tag, der war wirklich, also der kommt ja so langsam wieder. Der war wirklich kurz vor knapp. Der war kurz vor knapp. Also da war ich kurz, ganz, ganz kurz davor zu gehen und zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt alle alles machen, was ihr wollt, aber ihr macht das ohne mich.
Hm. Nicht alle. Bleib bei mir, weil das Kind hättest du nie alleine gelassen. Das ist wichtig. Und es ist ja
mir. Doch, ich hätte es ja alleine gelassen, weil ich dann nicht mehr da gewesen wäre. Natürlich hätte der den Zugang zu mir jederzeit gehabt. Aber in dem Moment war mein Überlebensmodus war so im Überlebensmodus. Mhm. Und nach dem Streit, der da in dem Moment vom Zaun gebrochen worden ist, da habe ich dich so dermaßen vergallert. Und ich bin froh, dass du kein Mann gewesen bist oder sowas. Also wenn, dann hätten wir eine Boxerei gehabt, das ist mal ganz blöde zu sagen. So, ne? Weil das war unterste Schublade.
Und das zeigt, finde ich, wie voll das Fass auch war bei dir, ne? Das Maß war voll. Also ja, du hast das war
am Ende.
Ja, du hast das über so eine lange Zeit, 2 Jahre lang und länger ja im Grunde vielleicht ein Verdachten oder so, aber hast du das mitgetragen? Hast das Familiensystem auch irgendwo am Laufen gehalten durch dein Verhalten? Und dann irgendwann geht's aber nicht mehr weiter. Und das ist der Zeitpunkt, wo es Nicole bei dir gleichzeitig auch irgendwie knallt innerlich und
es gab zwei Optionen. Mir Hilfe suchen oder mich umbringen. Mehr gab es nicht.
Hast du da richtig so, war das für dich so ein Gedanke, der da war?
Das war eine ganz, ganz, ganz bewusste Entscheidung. Weil das Gefühl von, es sind alle ohne mich viel besser dran. Und das Gefühl von, ich werde dem nicht Herr, obwohl ich in meinem Leben vorher, ich habe mich oft wieder selber auf die Beine gestellt. Mein Leben war nie das Einfachste und es war immer, nennen wir es mal ganz liebevoll, besonders. Aber ich habe jede Situation irgendwie gemeistert, aber dem bin ich nicht Herr geworden. Ich habe jeden Tag aufs Neue mir und allen anderen innerlich versprochen, das war das letzte Mal, jetzt höre ich auf, nie wieder. Ich bin doch ein intelligenter Mensch, das muss jetzt aufhören. Du betrittst einfach nie wieder eine Spielhalle. Ja, am Arsch, dann waren die Beine viel, viel schneller irgendwie da drinne. Der Kopf hat oder das Suchthirn hat gesagt, zack und plopp, hast du dich da vorsitzen sehen, so schnell konntest du gar nicht ABC sagen. Es gab für mich, ich war so weit unten am Boden, dass es für mich wirklich nur entweder kriege ich jetzt Hilfe, kostet es, was es wolle, oder aber ich verlasse diese Welt und zwar zügig. Weil gerade auch ich mir für meine Lieben etwas so viel Besseres und Lebenswerteres gewünscht habe als diese Sucht.
Danke, dass du das teilst. Also das zeigt, finde ich, nochmal auch total eindrucksvoll, wie krass diese Suchterkrankung einfach in enge Passagen letztendlich führt, wo kein anderer Weg mehr gesehen wird. Wir sprechen hier ja nicht nur von, also finanziell klar, die Existenzgrundlage kann irgendwie wegfallen komplett. Du kannst ein Leben wegzocken sozusagen und gleichzeitig dieses Gefühl, das ja, glaube ich, viel, viel schwerer wirkt, wenn du das so erzählst, dieses Gefühl von, meine Familie ist vielleicht besser dran, wenn ich nicht mehr da bin.
Das Geld ist vom Grundsatz her, ich weiß, das klingt jetzt ganz großkotzig, aber das Geld ist scheißegal. Du verkaufst dich, du weißt überhaupt nicht mehr, wer du bist, du hast überhaupt gar keine Ahnung mehr irgendwie, wie du selber in den Spiegel gucken sollst, weil nichts von dem, was du in der Zeit des Zockens getan hast, bist du selber. Es spricht die pure Sucht aus dir und du hast keine Chance, die Möglichkeit über deinen Geist und über deinen Körper irgendwie wieder Herr zu werden, weil diese Sucht dich so im Griff hat.
Du bist ja kognitiv so eingeengt in dem Moment.
Fremdgesteuert.
Es geht, ja genau. Und deswegen, da irgendwann, und da ist es gut, wenn man dann den Punkt findet, an alle da draußen, die irgendwie mit solchen Gedanken gerade zu tun haben, suizidale Gedanken, lebensmüde Gedanken, meldet euch bei Beratungsstellen, beim sozialpsychiatrischen Krisendienst bei euch in der Nähe, wenn ihr das Gefühl habt, eine angehörige Person von euch, dann ist es, wie du es gerade beschrieben hast, Nicole, man kann da nicht mehr, ich sag mal, objektiv drüber nachdenken. Du bist in einer so großen Notsituation, dass deine Gedanken so eingeengt sind, dass man keinen Ausweg mehr sieht. Diese Auswege gibt es. Und also da nochmal der Hinweis an alle da draußen.
Ich sitze ja hier.
Genau, du sitzt ja hier. Und wie toll, ne, dass die Löwin da in dir ist und dass du die wiedergefunden hast und dass ihr beide hier sitzt und dass ihr jetzt mit dem, was ihr alles erfahren habt, irgendwie, dass ihr damit an dem Mikrofon sitzt und das ja teilt, ne, um anderen Leuten vielleicht auch Mut zu machen, um anderen Leuten zu zeigen, ich bin nicht allein in der Situation, was für Möglichkeiten gibt es. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle dafür. Ich finde es mega, dass ihr das macht und allergrößten Respekt an euch beide, dass ihr euch traut, euch vom Mikrofon hier so zu öffnen. Also ich finde, da gehört richtig viel dazu.
Und ich würde es gerne noch, egal ob an einen Betroffenen oder Angehörigen, ergänzen. Mhm. Man denkt, man schafft es nicht und man hat keine Kraft dafür und man weiß keinen Ausweg. Aber wenn du dir einmal kurz hervorrufst, was du für deinen Betroffenen die ganzen letzten Wochen und Monate getan hast, oder wenn du als Betroffener mal ehrlich zu dir bist, wie viel Kraft du aufgewendet hast, um wieder zocken gehen zu können. Wenn du diese Kraft aufwendest, um dir zu helfen, wird alles wieder gut.
Punkt.
Man hat in dem Moment überhaupt nicht das Gefühl, dass man irgendwie eine Chance hat, da rauszukommen. Weil man sich selber so sehr verteufelt, weil man die Negativenergie, die man aufgewendet hat, wie zum Beispiel das ganze Lügengerüst und so, weil man gar nicht sieht, das klingt doof, aber wie viel Potenzial an Kraft, an Nerven, an Zeit da drinne steckt. Man muss dieses Potenzial nur wieder in die richtigen Bahnen lenken. Voll. Und dafür gibt es Hilfe. Holt sie euch.
Super, dass du das sagst. Ne? Diese Ressourcen, ich glaube, es gibt so viele Beispiele im Zocken selbst, dieses Lügengerüst aufrechterhalten, Wege finden zu spielen und gleichzeitig ein Leben aufrechtzuerhalten. Da steckt so viel Kraft auch drin, die in dem Fall in was Destruktives letztendlich läuft. Und eine Bewältigungsstrategie, die kurzfristig hilft, aber langfristig mehr Schaden anrichtet, als dass sie gut ist. Diese Ressourcen liegen ja in den Menschen begründet. Ne? Die Ressourcen trägt man selber bei sich. Und auch wenn man in eine Beratungsstelle geht, der Berater wird euch nicht die Ressourcen geben können. Ne, ihr habt die in euch und es geht darum, wie kann ich das aktivieren und wie kann ich einen Weg daraus finden. Ja, mega. Ingo, wie geht's dir gerade? Du hörst das irgendwie mit der Suizidalität auch. Mich hat das schon echt gerade berührt. Ich meine, du bist ja mein Vielfaches näher dran. Was sind deine Gedanken gerade zu der ganzen Situation?
Das hat sie mir gegenüber ja auch geäußert. Aber du bist dann in dem Moment als Betroffener mit so vielen Lügen überschüttet worden, dass du irgendwo dazu bist, dass du dem nicht so ganz viel Bedeutung beimisst. Aber gemessen an dem, wie sie mir gegenüber getreten ist, irgendwie so habe ich dann schon gedacht, die meint das ernst.
Da war was anders.
Aber da kam dann in dem Moment auch schon der Abgrenzungsgedanke, wo ich mir gedacht habe, wenn das dein Weg ist, dann ist der scheiße. Aber dazu wird es nicht kommen. Ich werde es nicht dazu kommen lassen. Auch dafür wirst du einen Weg finden, wenn du das wirklich willst. So, ja. Da ist die Hilflosigkeit ja nochmal um Faktor 10.000 schlimmer.
Na klar.
Und auch das musst du dann in dem Moment schlucken, diese Informationen, die dir da entgegengeschleudert werden. Ne? Weil du kriegst damit ja nun einen richtigen Hammer gegen den Kopf geknallt.
Total, voll. Und wie schwierig, sich da dann nicht auch irgendwo verantwortlich zu fühlen, stelle ich mir vor.
Ja, oder dann in dem Moment wirklich sich abzugrenzen und sagen, weißt du was, mit der Information irgendwie so, bist du jetzt solo und ich gehe jetzt. So, das hat Nicole halt ganz gut hingekriegt, weil das dauerte, glaube ich, 1 oder 2 Tage oder was. Und dann war die das erste Mal schon bei dieser Selbsthilfegruppe, die glücklicherweise auch bei uns im Bremen-Nord war.
Also ganz in der Nähe.
Und das hat war da der, den Menschen getroffen, den Schlüsselmenschen getroffen, der den richtigen Knopf gedrückt hat und hat ihr diesen Knopf so ins Hirn reingedrückt, dass das tatsächlich gepasst hat.
Das klingt ja fast so, als könnte doch jemand anders dafür sorgen, dass man nicht mehr spielt. Jetzt würde ich doch denken, war das so? Hat den Knopf wer anders eingepflanzt?
Hilfe zur Selbsthilfe,
ja, voll. Ja. Das glaube ich auch nämlich. Mhm. Ne? Sie war bereit, ne? Nicole, also jetzt ist komisch jetzt zu sagen, sie, du
sitzt ja direkt. Ja, aber sie ist den Weg gegangen selber, ja, genau. Ne? Und hat sich darum gekümmert und ist da denn auch selber eigenen Fußes hingegangen. Ja. Ich glaube, da gehört auch als Betroffener.
Hilfe zur Selbsthilfe.
Ich bin ja nicht betroffen, ich kann mich dem nur annähern. Es wäre vermessen, dass ich sagen würde, irgendwo so, ich kann es nachvollziehen. Das wäre vermessen. Aber ich ziehe meinen Hut davor, vor jedem, der das schafft, die Füße in die Hand zu nehmen und für sich selber einzustehen und da irgendwo sich eine Hilfe zu suchen, wie auch immer die aussehen mag. Die kann ja ganz bunt sein, ganz grau sein, kann ein Mensch sein, kann ein Stein sein, vollkommen egal, was es ist, Hauptsache es hilft. Und es hilft einem aus diesem Irrweg raus.
Ja, und es kann nur dann helfen, diese Kraft, wenn man selber bereit ist. Ne?
Ja, ich glaube aber auch, dass das dazu, man sitzt ja wirklich ganz einsam, so wie Nicole das so ganz schön beschrieben hat, in einer Ecke. Und man hat keine Freunde, keine Sozialkontakte mehr. Und ich glaube auch, das Selbstwertgefühl ist eigentlich nicht mehr vorhanden. Das legt man irgendwo mit ab. Ja. Und man möchte eigentlich nur noch diese Ruhe und sich in diesen Geistermodus begeben. Mhm. Und wenn man dann den Weg zu einer Selbsthilfegruppe, wo man ja nun auch nicht zu einem Therapeuten geht, sondern auf eine Gruppe trifft, glaube, das ist schon eine schwierige Angelegenheit. Und ich ziehe meinen Hut davor für jeden, der das schafft, der das kann, dahin zu gehen. Und das Schöne ist ja daran, alle, die es bis jetzt, die ich so kennengelernt habe oder sowas, die haben alle hinterher, sind das erste Mal freudig da weggegangen.
Weil es eine gute Erfahrung war.
Weil sie alle eine positive Erfahrung, durchweg eine positive Erfahrung gemacht haben, weil sie da aufgenommen worden sind und die durften sein. Sie durften einfach so sein, wie sie sind.
Man darf sein mit all diesen Schuldgefühlen, dieser Scham, diesem sich selbst eigentlich nicht mehr im Spiegel angucken würden, Nicole, wie du es vorhin gesagt hast, und dann existiert da auf einmal ein Raum, wo man so angenommen wird und verstanden wird von Menschen, die was Ähnliches durchgemacht haben.
Genau.
Du musst nichts erklären. Das ist das, du versuchst als Spieler deinem Umfeld, deinen Angehörigen, wenn du dich auf den Weg machst, Hilfe zu suchen, irgendwie zu erklären, warum das dazu gekommen ist. Kannst es aber nicht, weil das nichts mit Logik zu tun hat. Mhm. Du kannst es niemandem logisch erklären, der keine Suchterfahrung hat. Und in der Selbsthilfe musst du nichts erklären, weil sie wissen alle selber, wie es ist. Mhm. Du fühlst dich das erste Mal wie der Einäugige unter den Blinden. So, es ist ein doofes Beispiel, aber genauso, ja. Du musst nichts erklären und du kannst deine Geschichte erzählen und merkst das erste Mal, wenn du sie erzählst, da kommt keine Verurteilung, da kommt keine Beurteilung, da kommt nur ein Nicken von allen oder ein, ach Mensch, kenne ich genauso, war es bei mir auch oder Mensch, so habe ich es genauso empfunden. Und
keine blöden Nachfragen, ne?
Weder Verurteilung noch Nachfragen noch, also deine Geschichte, wie du sie erzählst, selbst gerade am Anfang, wenn man sich auf den Weg macht, sich Hilfe zu suchen, ist man ja auch noch hier und da ein bisschen im Lügenmodus drin, dann spielt man das eine.
Das legt man nicht sofort ab.
Man kann der Schauspieler da sein, was man da über Jahre fabriziert hat, nicht von jetzt auf gleich auf Knopfdruck komplett abstellen. Ja, das funktioniert nicht, aber das Schöne ist, wenn Schauspieler untereinander Schauspielern, wird das sofort bemerkt.
Da hat man einen Blick für.
Das ist, ich sage immer, deswegen haben meine Kinder das auch wirklich schwer. Egal mit was die mal kommen werden, keine Ausrede von denen wird so gut sein, dass ich sie nicht selber schon benutzt habe. Also ich kenne sie alle, weil ich habe sie alle benutzt. Ja, ja. Und den Neuen dann in der Gruppe einfach genauso das mitzugeben und zu sagen, ey, du bist nicht alleine damit und all das, was du an Bock missgebaut hast, sitzt hier genauso am Tisch und hat das genauso gemacht und guck mal, ich bin schon 8 Jahre spielfrei und das kannst du auch, wenn du willst. Ja. Hoffnung geben, dass das geht, wenn man an sich arbeitet. Raum geben für die eigene Geschichte ist das ganz Wichtige und bei mir war es damals, Vatertag ist ja immer auf einem Donnerstag. Ja. Unsere Gruppe ist am Donnerstag, das heißt, ich war da schon genau eine Woche spielfrei. Diese Woche war aber mit die härteste meines Lebens und ich habe 3 Kinder zur Welt gebracht. Die Frauen in dieser, die gerade dazuhören, wissen, was ich meine. Aber das ist, ich kriege noch 5 Kinder, anstatt diese Woche nochmal zu machen, weil du hängst, wenn du für dich selber den Entschluss triffst, ich will jetzt und ich werde etwas ändern, aber noch kein Werkzeug an der Hand hast, wie du das irgendwie machen kannst und nur darauf wartest, irgendwie in eine Art Hilfe zu kommen, musst du jeden Morgen aufstehen und jeden Morgen dir sagen, diesen Tag halte ich durch. Und wenn der Tag zu lang ist, dann nimm und die nächsten 5 Stunden halte ich durch. Und wenn das zu lang ist, nimm die nächsten 10 Minuten. So wie es dir gerade, aber hangel dich von 10 Minuten zu 10 Minuten und dann ist der Tag irgendwann vorbei und dann kannst du dir so stolz auf die Schulter klopfen, dass du an diesem Tag nicht gezockt hast. Und genau so machst du es am nächsten Tag wieder.
Kleine erreichbare Ziele setzen.
und gar nicht irgendwie darüber nachdenken von, ich darf nie wieder oder ich werde nie wieder. Das kannst du überhaupt nicht einschätzen. Nimm das, was du sehen kannst, und das sind die nächsten 10 Minuten.
Und das stelle ich mir so vor, jetzt wenn ich darüber nachdenke, man gibt sich so ein kleines bisschen Selbstwirksamkeitserleben wieder, stellt man sich wieder her. Das, was immer gefehlt hat, die 2 Jahre bei dir, wo du gedacht hast, ich will doch eigentlich, aber ich schaff's nicht. Und man nähert sich diesem Ziel an, man schafft es mal wieder, dafür zu sorgen, dass man sich autonom und selbstwirksam fühlt, indem man ein kleines Ziel erreicht. Und wenn es nur eine Stunde und das sind alles Erfolge. Und diese, selbst wenn es nur eine Stunde oder wenn es nur 2 oder wenn es nur ein halber Tag ist oder ein Tag oder eine Woche, das alles kann man nur schaffen, wenn man irgendwelche Ressourcen dafür hat und da hinzugucken, ne? Und zu sagen, wie schaffe ich es von Tag zu Tag? Aber ich glaube dir das so sehr, dass du, wenn du sagst, das war die härteste Woche überhaupt.
Und dann kommt ja noch die Königsdisziplin, denn wenn du keine Ahnung hast, was eine Selbsthilfegruppe ist, ist der erste Gang in diese Selbsthilfegruppe wie der Gang zu deiner eigenen Hinrichtung. Mhm. Weil da weißt du ja noch nicht, dass da nur Menschen sitzen, die zustimmend nicken, dir zuhören und dich nicht verurteilen. Weil du denkst in dem Moment, ja, ich bin der einzig bescheuerte Mensch auf dieser Erde,
kann ja keiner so,
der das alles getan hat. Es kann doch keiner so dumm sein wie ich. All diese Gedanken hast du und dann hast du natürlich auch, also so war es zumindest vor 8 Jahren, weil da gab es ja auch noch nicht so viel in irgendeiner Art und Weise zu Glücksspielsucht oder auch groß zu Selbsthilfegruppen oder so, was man dann so gefunden hat, wenn man gesucht und gegoogelt hat. Du hast ja wirklich gedacht, alles klar, das aus den Filmen, aus dem Amiland, was da auch super hilft und ein super Hilfesystem ist.
Aber wenn AA-System. Ne?
Auch das gibt es für die Spieler als GA, also als Gameblast Anonymous. Und das ist super. Jeder das, was er für sich braucht. Aber wenn du als Bild im Kopf hast, oh Gott, ich muss mich da jetzt
hinstellen, mich offenbaren.
Und sagen, hallo, ich bin Nicole. Und dann antworten alle mit, hallo Nicole. So wie es dann ja auch in vielen Serien, Sitcoms, keine Ahnung, so ins Lächerliche gezogen. Du hast da einfach Panik vor und denkst, Das kann nicht funktionieren.
Ja, du begibst dich ja auch das erste Mal nach all dieser Zeit dieser heftigen Gefühle, Schuld, Scham, irgendwie sich verstecken wollen als Geist. Irgendwie hatten dieses Bild. Begibst du dich das erste Mal so, läufst du gefühlt wahrscheinlich ins offene Messer, ne?
Genau.
Du machst dich nackt so ein bisschen. Ja. Du hast schon mal die Hose, wir hatten das Bild von Hose runterlassen, ne? Und da ist die Vorstellung, in eine Gruppe zu gehen. Das ist nicht nur eine Person, das ist eine ganze Gruppe.
Richtig.
Und ich würde mal sagen, inwieweit das hilfreich war und inwieweit, ich glaube nämlich über das System Selbsthilfe, kannst du nämlich noch eine ganze Menge mehr erzählen. Und Ingo, wie für dich der Weg war, das auch zu begleiten und wann vielleicht auch das Vertrauen langsam wiedergekommen ist, was es dafür gebraucht hat, da hören wir nochmal in der nächsten Folge hin. Leute, es war wie immer super intensiv. Danke für alles, was ihr geteilt habt. Das hat mich wirklich sehr berührt, diese Folge, muss ich ehrlich sagen, an mehreren Stellen. Respekt für das, was ihr hier mit uns allen teilt. Großartig. Danke. Und alle da draußen, ihr erreicht uns, wenn ihr Probleme habt, am Hilfetelefon an Arbeitstagen von 10 bis 16 Uhr unter der 0800 077 6611. Denn, Nicole, du hast es gesagt, es gibt einen Weg. Sucht euch Hilfe, auch wenn es ausweglos erscheint, eure Situation. Es gibt Wege, es gibt Möglichkeiten, da rauszukommen. Und ihr habt die Stärken und Ressourcen, die dafür notwendig sind. Die tragt ihr in euch. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das zeigt die Erfahrung und das zeigt ja die Arbeit gerade mit euch beiden und das Gespräch. Liebe Leute, schaltet wieder ein. Nächste Folge kommt bestimmt. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, alles Gute. Tschüssi.
Tschüss. Tschüss.